Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Normalerweise stehe ich hier und lese mir so ein paar Stichpunkte ab, die ich dann immer so als Cold Opener verkaufe. Ich glaube, ich übergehe das heute mal, denn wir haben heute gute Laune im Gepäck. Letzte Woche war Fastnacht, Karneval, Fasching, nennt wie ihr es wollt, und ich habe Alex meinem Gegenüber gerade den Wackelkontakt-Song einmal vorgespielt und hier hat sich gerade so eine ganz komische Synergie über unsere Internetverbindung ergeben und ich hoffe, dass du diesen Drive gleich in die komplette Folge mit reinnimmst, Alex.
Das kriege ich hin, auch ganz ohne Beat.
Ganz ohne Beat, kannst du es irgendwie in Worte fassen, was du gerade gehört hast?
Um ehrlich zu sein, bin ich noch ein wenig überfordert. Ich muss es, glaube ich, erstmal noch sacken lassen, bevor ich das meinem Therapeuten nächste Woche beim Termin erzählen kann.
Okay, aber war es so ein kleiner akustischer Handschlag, oder? Ich meine, hier aus so einer Fastnachtsregion, wo ich bin, und du natürlich in Köln, der Karnevals-Hochburg Nummer 1.
Zugezogen, nächstes Thema.
Nimm das doch einfach mal mit, vielleicht zu deinem nächsten Schachclub-Termin oder was auch immer, und zeig das den Kollegen doch mal. Bin gespannt. Trag's raus, hinaus.
Nee, in die wir Welt. Müssen eigentlich, also wie gesagt, neben dem Therapeuten ist das hier mein einziger Outlet. Also wenn, müssen wir, glaube ich, heute hier drüber sprechen.
Okay, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Slot rein. Wir haben nämlich noch was mitgebracht von letzter Woche, und zwar die Oscars. Hast du auf die richtigen Pferde gesetzt? Hast du jetzt ausgesorgt? Bist du jetzt ein reicher Mann irgendwie?
Warte, kann man drauf wetten? Ja, man kann auf alles wetten, ne?
Im Endeffekt kannst du auf alles wetten.
Nee, leider nicht. Ich bin aber auch ein Stück weit uninformiert reingegangen, sagte er mit einem Filmpodcast im Hintergrund. Aber ja.
Gut, dann kannst du vielleicht sogar das noch bessere Gewissen haben, denn ich bin fast halb informiert auch nur bis heute rausgekommen. Also werden wir mal sehen, was wir da heute alles so Schönes zusammenkriegen. Alternativ hättest du letzte Woche auch gut die Nase in die Sonne hängen können. Ich will jetzt aber nicht schon wieder mit dem Wettertalk beginnen. Aber kleiner Teaser, bei meinen Reviews wird es heute sehr nass, sehr aufregend und gleichzeitig auch extrem statisch. Willst du schon noch etwas teasern zu deinen Reviews heute?
Ich halte es mysteriös, so Ach. Wie auch, es wird vermutlich eine der vielleicht kürzesten und mysteriösesten in Nebel gehüllten Reviews, die ich jemals mitgebracht habe heute. So viel kann ich sagen.
Jetzt hast du mir einen Teaser mitgegeben. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Letzte Woche angeteasert, nein, in der letzten Folge angeteasert. Bin gespannt. Nein.
Falsche Fährte, aber ist egal.
Oh, okay, gut, dann will ich es nicht länger hinauszögern. Ich sag für alle, die gerade zuhören, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Jetzt bin ich kurz erschrocken.
Wow. Das Intro hat schon ein bisschen angeteasert.
Ich habe, glaube ich, gerade alles angeteasert.
Ja, alles. Aber ich beziehe mich jetzt hier ganz konkret darauf, dass wir sehr, sehr erfolgreich durch die, wie sagt man, politisch neutral, du hast einfach gesagt, Karneval als auch Fasching. Ich würde einfach sagen, Fastnacht. Wir haben es erfolgreich durch die Session geschafft. Vielleicht.
Das ist durch, ja, finde ich nicht schlecht.
Und auch noch, zumindest Stand jetzt, erkältungsfrei, weil ich meine, wir müssen ja so ein bisschen auch unserem, also A, gibt es den Podcast schon eine Weile, und B, unserem eigenen physischen Alter gerecht werden, sagen, wenn wir schon nicht über das Wetter reden, zumindest aktuell ist nach der Session keiner erkrankt. Geht ja dann auch gerne mal rum, die Seuche. Again. Von daher freue ich mich sehr, dich auch hier heute wieder begrüßen zu können, lieber Ronny.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es noch aus mir herausquillen wird irgendwann. Also die Hälfte meines Haushalts ist erkältet und es geht gerade rum.
Siehste? Na, Karneval gefeiert, ne?
Von Feiern würde ich jetzt nicht unbedingt reden. Man hat teilgenommen und hat den örtlichen Getränkeausschank finanziell unterstützt.
Implizit genau, was ich gesagt habe.
Ja, ich sage mal ja.
Genau.
Aber damit würde ich sagen, Karnevalsthema, Sessionsthema, Saisonthema, fünfte Saison, fünfte Jahreszeit, wie sagt man nochmal, abgeschlossen, egal, ist absolut nicht mein Spiel. Lass uns doch zu was anderem kommen. Kommen wir damit wieder zum Wetter? Nein, machen wir nicht diesmal, Alex.
Nein, machen wir nicht diesmal, aber ich will schon mal vorweggreifen und eine kleine Brücke schlagen und sagen, wenn das, was du angeteasert hast, das ist, was ich hoffe, oder lass mich anders formulieren, wenn du nicht fucking Paddington mitgebracht hast heute, dann flipp ich aus, weil das schwebt die ganze Zeit so über, wie so ein Damoklesschwert über mir, wo ich dachte, wann bringt der wieder einen Paddington mit?
Alex, ich weiß einfach nicht, ist es mir das wert? Ich glaube, du musst dir erstmal wieder ein bisschen das Vertrauen erarbeiten. Wenn du mir jetzt heute sagen würdest, du hättest immer noch nicht Teil 1 und 2 geguckt.
100% der aktuelle Stand der Dinge.
Ja, siehst du, ich möchte nicht sagen Perlen vor die Säue, Alex, aber
es würde... Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Ich will ja wissen, ob es als Trilogie würdig wäre jetzt.
Oh, so als Triptychon, ob das Ganze dann, genau, ob das dann Sinn macht, die epochale Erzählung.
Und heute im Fernsehen Paddington 3000.
Ja.
Spaceballs Deep Cut.
Ja, lass dich überraschen. War das jetzt schon der Übergang quasi in unsere erste
Rubrik? Das war noch kein offizieller Übergang, denn ich habe ja noch gar nicht gesagt, wir kommen zu den Rucksack-Reviews. Jetzt war der Übergang.
Hot.
Geil.
Ja, genau. Wie viel hast du denn mitgebracht? Ich glaube, ich habe halt noch gar nicht in unsere hier Cheat-Sheets hereingeguckt.
Ich habe eine Review mitgebracht, wie man das üblicherweise von mir gewohnt ist.
Kein Nachklapp.
Ein bisschen
kein Nachklapp.
Gewohnheitskost haben, kein Nachklapp heute. Und ich habe ja schon angekündigt, meine vermutlich eher so ein bisschen reduzierter. Von daher.
Reduzierter. Nee, da klingelt immer noch nichts.
Feel free. Ich erkläre gerne die Hintergründe. Wenn ich denn dran bin, aber ich glaube, du startest, denn du hast eine schlanke 2 stehen.
Ja, ich habe eine schlanke 2 stehen, aber du hattest mich ja gerade, während das Intro-Musik lief, hast du ja gesagt, nee, meine Vermutung aus dem Intro ist wahrscheinlich falsch. Jetzt sagst du wieder reduziert. Ich weiß deshalb immer noch nicht genau, was vielleicht jetzt von dir kommt.
Nee, weißt du nicht. Hast du nicht kommen sehen? Frage ist, hast du ihn gesehen?
Das bin ich gespannt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das bin ich ja wirklich gespannt. Aber dann muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal loslegen, beziehungsweise ich würde natürlich auch gerne, weil mit 2 Reviews heute im Gepäck kann ich dich gerne
dann
wieder
gib mal Gas.
Löffeln, sandwichen, wie auch immer. Und zwar habe ich was mitgebracht, noch vom letzten Jahr, aus dem Dezember. Lief am 12.12. in den deutschen Kinos an, und zwar Here von Robert Zemeckis.
Interesting.
Hast du den schon gesehen, Alex?
Habe ich noch nicht gesehen, auch weil er in den Bewertung, nachdem wir ja durchaus gesagt haben, konzeptionell, Trailer interessant, nicht so gut weggekommen ist und ich mich noch nicht überwinden konnte einfach.
Ja, für mich war es irgendwie schon so auf der Watchlist weiter oben vertreten, weil ich mir einfach so dachte, Robert Zemeckis ist einfach ein Name und egal was so die letzten 10, 20 Jahre so kam, da muss man einfach mal reinschauen.
Fair. Hm.
Ich meine, Robert Zemeckis, für alle, die unterm Stein gelebt haben, Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Castaway, alles so Riesenbretter und teilweise wirklich so in die Popkultur reingebohrt für immer und ewig. Zuletzt dann die letzten 10, 20 Jahre so ein bisschen, keine Ahnung, viel so Animationskino gemacht, Motion Capturing. Zuletzt 2022 Pinocchio-Realverfilmung mit Tom Hanks. Nicht mehr so dolle geglänzt unbedingt. Und jetzt hier wieder Tom Hanks, diesmal auch mit Robin Wright an seiner Seite, quasi die große Forrest Gump Reunion. Paul Bettany spielt unter anderem noch mit. Und für mehr Informationen am besten mal bei IMDb vorbeischauen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, um was es geht. Der Film Here erstreckt sich von der Vorgeschichte bis in die Gegenwart und ist eine Odyssee, die von Liebe und Verlusten erzählt, die sich an einem einzigen Ort ereignen können, eingefangen von nur einer fest verorteten Kamera. Das war ein langer, verschachtelter Satz. Sollte ich beim nächsten Mal nochmal gegenlesen, bevor ich es in die Übersetzung von IMDb werfen lasse. Ich fand's ganz interessant, das ist eine Comic-Adaption. Wusstest du das vorher, Alex?
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, Richard McGuire, der hat irgendwie mal für so eine Zeitung so ein Comic-Panel gemacht und im Jahre 2014 hat man das auf so ein 300-Seiten-Epos ausgewertet.
Aufgeblasen,
genau. Okay. Wusste ich vorher auch nicht. Und deswegen rutsche ich direkt in der ersten so Analyse ein bisschen Richtung Bild und Ton. Denn der Film wandert so zwischen verschiedenen Zeitebenen und teilweise macht er das nur in einzelnen Bildausschnitten. Eben wie so Comic-Panel-mäßig. Das ist eine ganz interessante Art des stilistischen Mittels. Oft ist es dann so wirklich, als würdest du so einen Comic lesen, neue Panels kommen, so ein bisschen wie so ein Wimmelbild, dann okay, was eröffnet sich jetzt, wenn ich irgendwann das ganze Bild sehe? Und technisch in Summe ist es auch stark gemacht, gerade das Intro spielt mit so ein paar Effekten, das ist ganz nett. Dann gibt es aber so ein paar Details, wo man denkt so, es gibt so einige digitale Sets, auch gerade am Anfang, die wirken schon ein bisschen künstlich. Am Anfang
die
sieht
hat man,
man
aber am Ansatz auch im Trailer schon erkennen können, glaube ich. Ne?
Ja, aber ich dachte vielleicht, macht man noch was? Oder vielleicht war das noch nicht final, maybe.
Okay.
Aber gerade am Anfang vom Film, da gibt es dann auch so eine Urzeitlandschaft.
Genau, richtig.
Fällt natürlich auch an der Stelle, an der man mit der Kamera auf Jahrtausende, Jahrhunderttausende steht, natürlich auch der Meteor drauf, der die Dinos auslöscht. Surprise.
Ja, die Kröte würde ich sogar schlucken fast.
Ja, es ist aber, wirkt schon ein bisschen albern, wo man so da sitzt. Okay. Und natürlich großer Punkt hierbei hier ist, man hat sehr, sehr viel mit De-Aging gemacht. Tom Hanks, Robin Wright, die spielen hier über diverse Jahrzehnte ihre Figuren.
Auch das war ja aber im Trailer und muss ja, ne? Wenn du die Story so erzählen möchtest, kommst du da ja kaum drum rum.
Kommst du kaum drum rum. Ich finde, ja, es kommt natürlich auf die Ausführung an und wie du es inszenierst. Ich finde, bei Tom Hanks funktioniert es sehr gut, wobei du natürlich trotzdem, wenn sich diese junge Person bewegt, natürlich siehst, dass ein älterer Schauspieler dahinter steckt. Und auch vom Voicing, von der Stimme, merkst du einfach, das ist ein Mann, der ist schon weit über die 40, 50 Jahre alt.
Ah, das ist aber nett von dir.
Ja. Und bei Wright ist es fast eher andersrum. Da fällt es beim Spiel nicht so sehr auf. Aber da finde ich, wenn sie so richtig nah an die Kamera angeht und sie ist so gede-aged, ist das schon so an Kenny Valley irgendwie.
Okay.
Also es wirkt irgendwie komisch.
Aber also hast du das schon mal besser gesehen einfach, auch im direkten Vergleich? Fehlt das Budget oder sagst du einfach, die Aging, gerade wenn du Close-Ups machst, ist halt einfach noch nicht da so insgesamt?
Ich glaube, es
wie
ist so...
Wie Indiana Jones und sowas.
Ich glaube, es ist so dieses Close-Up-Ding. Ich weiß auch nicht, warum mir es bei Tom Hanks so gut vorkam. Ich kann's nicht beschreiben, aber es ist ja oft dieses Unterbewusste von deinem Hirn, von deinem menschlichen Hirn, dass du denkst, irgendwas ist off. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber irgendwas ist in Summe off. Und dann gibt's auch noch, das gibt's bei diesen zeitlichen Sprüngen, gibt's noch so Porträts von so einer indigenen Bevölkerungsgruppe. Da hat man zum Beispiel das Gegenteil gemacht, da hat man einen jungen Schauspieler genommen und später hat man ihn älter geschminkt, anstatt einen neuen Cast zu wählen. Und es funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Wenn man einen, keine Ahnung, 20-, 30-Jährigen auf 80 Jahre schminkt mit Falten, aber die Statur und die Bewegung halt immer noch egal.
Das haben wir schon sehr wohl funktionierend gesehen.
Das kann, ja.
So, also.
Auch da vielleicht die gleiche Richtung von deiner Frage. Fehlt es am Budget? Ich weiß es nicht, warum sie sich da so entschieden haben. Du hast auch gerade schon richtig gesagt, die Kritiken waren vorab bereits gemischt und vom Trailer wusste man nicht so richtig qualitativ, wie man es einschätzen kann. Wie gesagt, ich war stark interessiert an dem Ansatz, in dem inszenatorischen Ansatz und tatsächlich finde ich die Umsetzung und die Idee an sich sehr gut. Man sitzt fest, so als in so einer beobachtenden Position, volle Konzentration auf die Charaktere, kriegt so alltägliche Geschichten mit und die sind auch gut erzählt, vor allem, weil man auch viel nachfühlen kann. Da geht es um Krankheit, Tod, Liebe, Trennung, also alles, was einen emotional auch sehr berühren kann, wenn man so mal mit seinem eigenen Leben reflektiert. Allerdings im Ansatz oder im Endeffekt ist es dann sehr theatralisch dadurch, weil es ist wie ein gespieltes Stück. Du sitzt da und hast so eine kleine Bühne und da spielen halt Schauspieler so ihr Ding runter. Das Problem, was das aber Ganze so ein bisschen verstärkt, ist, dass sie eben auch sehr theatralisch spielen und das fällt halt schon irgendwie auf. Und das Ganze wird noch untermalt, muss ich sagen, mit so einem schon eher schmalzigen Score, wenn es mal so ein bisschen emotionaler werden soll. Und gerade in der allerletzten Szene kommt es alles zusammen. Theatralisches Spiel, schmalziger Score. Und das holt mich dann so gar nicht irgendwie zum Schluss noch ab, obwohl es, glaube ich, das ganze Gegenteil bewirken soll. Nämlich da sollst du nochmal so richtig eine Träne rausdrücken und das hat bei mir zum Beispiel gar nicht funktioniert.
Okay.
Und irgendwann machen zum Beispiel auch diese Zeitsprünge gar keinen Sinn mehr, weil erstens haben sie keine Auswirkung auf die Handlung ganz generell oder die Charaktere und es gibt so ein, zwei Zeitlinien, die porträtiert werden, wo ich einfach nicht wusste, was sie damit eigentlich erzählen wollen.
Aber funktioniert jetzt das Konzept gerade mit so einer statischen Kamera? Das ist man ja heutzutage gar nicht mehr gewohnt, auch wenn du jetzt sagst, mehrere Zeitsprünge oder Zeitstrahlen und hier und da irgendwie Einschübe, Comic-esque. Ist es kurzweilig über eine Spielfilmlaufzeit? So.
Ich fand, ich müsste mal gucken, der ging auch um die 2 Stunden, also auch gar nicht so kurz. Ich fand, er hat sich ganz gut weggeguckt. Wir haben zu zweit geguckt, da war die Zweitmeinung eher so, meh. Aber ich fand es ganz, ganz gut, interessant gemacht, weil er, ich möchte nicht sagen sportlich, so durch diese Erzählung geht, aber durch die Wechsel und die Zeitsprünge gibt es immer was Neues zu entdecken und du bist halt so dran, wie sich halt so kleine Sachen genau etablieren und entwickeln. Wie gesagt, Krankheit, Tod, Liebe, Trennung ist da alles mit drin. Aber man muss es mögen und es ist halt, wie gesagt, glaube ich, der beste Vergleich, den ich so machen kann. Es ist halt sehr theatralisch. Also es passiert relativ wenig, wenn man jetzt von einem, keine Ahnung, Actionfilm, ganz großen Melodramen kommen mit vielen Szenewechseln.
Ja, das klingt ja so ein bisschen wie ein Theaterstück dann auch, ne? Du hast eine statische, du hast so eine Position wie in einem Theatersaal, sitzt auf deinem Zuschauerplatz und bekommst halt ein Stück gespielt.
Ein Stück weit schon, genau. Das ist so ein bisschen das Ergebnis. Nur, dass es halt audiovisuell natürlich halt die ganze Zeit wechselt, was Ausstattung etc. angeht. Und insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, ich fand den inszenatorischen Ansatz gut. Wer sich darauf einlässt, der wird ein nettes Familienporträt erleben können. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, abgefilmtes Theater ein Stück weit. Die Chancen werden an vielen Stellen nicht richtig genutzt. Das CGI fand ich echt ein bisschen wackelig hier und da, aber nicht so super schlimm. Und deshalb insgesamt für mich so eine mittelmäßig vertane Chance. Und ich musste auch jetzt in der Vorbereitung vom Podcast nochmal nachdenken, wo ich dachte, was bringe ich denn alles mit? Und dann saßen wir hier zu zweit, was haben wir denn letztens noch für einen Film geguckt?
Eieiei, das ist das Schlimmste, was passieren kann eigentlich, oder?
Wir haben uns beide angeguckt, wo wir es dann wussten und dachten so, oh man, stimmt, den haben wir doch gesehen. Und das war halt krass, ihn so schnell auch schon wieder vergessen zu haben. Und dann nochmal Revue passieren lassen. Und insgesamt, also gebe ich gerne, was heißt gebe ich gerne, es ist nicht so wohlwollend, aber immer noch 3 von 5 Sternen, also eine 5,8 hätte ich jetzt gegeben, bei IMDb zum Beispiel, und sage, ja, es ist schon Special Interest, muss man mögen. Und wie gesagt, es versucht ein bisschen mehr zu sein, als es ist, glaube ich. Und auch Box Office, 45 Millionen soll er gekostet haben, dazu auch nochmal Richtung, hat ihnen das Budget gefehlt oder nicht. Und weltweites Einspielergebnis liegt er jetzt bei knapp 16 Millionen. Und das ist nicht gut.
Man könnte quasi sagen, ist eigentlich ein Stück weit gefloppt auch, ne?
Ein Stück weit gefloppt, leider, ja, muss man. Das sind also so die aktuellen Zahlen.
Rein, was den kommerziellen Teil betrifft.
Ja, sind so die Zahlen nach über 3 Monaten Laufzeit. Glaubt auch nicht mehr, dass da viel passiert. Also,
ich glaube nicht, dass Zemeckis da noch groß gesteigerten Wert drauf legt, ein Stück weit. Deswegen fand ich an sich auch cool, dass jemand halt so, wie er halt sagt, lass mal ein paar Experimente machen einfach, gucken, ob es funktioniert. Das ist, glaube ich, auch das, was dich gereizt hat am Film.
Mhm. Ne? Ich meine, guck dir Francis Ford Coppola an. Irgendwann sagt auch das größte Studio oder das kleinste Studio so,
ist gut, ja.
Finanzierst gerne selbst, indem du deine Weinreben verkaufst, aber wir haben da keine Lust mehr drauf.
Ja, aber spannend. Also hast du jetzt nicht unbedingt höher wandern lassen in meinem Backlog, sagen wir mal so. Aber trotzdem.
Ja, tut mir leid dafür. Aber ja, vielleicht könnte ich ihn nochmal auch für andere ein bisschen besser einsortieren. Ach so, was ich gerade vergessen habe. IMDb 6,3. Also bin ich so ungefähr auf dem gleichen Rating. Rotten Tomatoes 37% Kritikerscore. Und das ist echt wenig. Und 59 auch bei den Zuschauern, was so ein bisschen vielleicht mit dem IMDb sich widerspiegelt. Wie gesagt, ich gebe gerne noch 3 von 5, aber kam einfach nicht so gut weg, leider. Weil so schlecht ist er wirklich nicht.
Mhm. Okay.
Und damit übergebe ich an dich, Alex. An deine nebulöse, reduzierte, mystische Review.
Ja, ich versuche so ein bisschen mit harten Fakten und Zahlen auszustaffieren, dass ich inhaltlich nicht so viel preisgeben möchte.
Mhm.
Deswegen beginne ich mal, weil wir haben ja jetzt so die AB-Vergleiche dann auch zu den Zahlen, die du genannt hast. Ich habe einen Film mitgebracht, den könnte man so ein Stück weit auch als so eine Indie-Streifen bezeichnen. Der hat nämlich so, man weiß nicht genau, 10 Millionen gekostet.
Mhm.
Stand jetzt hat er so, weiß nicht, ob das stimmt, 35 Millionen eingespielt. Ist also quasi, hat weniger gekostet als was du mitgebracht hast und hat mehr eingespielt. Also
ja.
Könnte man sich jetzt vielleicht, könnte man vermuten, dass die Leute nicht ganz unzufrieden sind.
Ja.
Das IMDb steht da bei einer 7,0. Der Rotten Score ist noch ein bisschen zufriedener. 94% Kritiker und 89% Zuschauer. Und der Regisseur, der Drew Hancock, so wie ich das deute, hat er so ein paar Erfahrungen schon in Serienform gesammelt, durchaus auch.
Du aber spannst ich glaube, das mich ist so auf die
Spielfilmdebüt. Ich habe mitgebracht Companion. Mit Sophie Thatcher und Jack Quaid. Da haben wir nämlich genau einen einzigen Teaser gesehen.
Ja, Mensch.
Wo die gemeinsam an einem Esstisch sitzen und du aus dem Teaser rausgehst und dir denkst, what the fuck habe ich da gerade bitte gesehen? Nur durch diesen Teaser.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Und dabei möchte ich es eigentlich beruhen lassen und sagen, nein, aber bitte guckt euch eigentlich im Prinzip, möchte ich schon sagen, und ich weiß auch nicht, was sie sich da jetzt zuletzt bei dem überarbeiteten Kinoplakat gedacht haben, kein Trailer angucken, allerhöchstens diesen ersten Teaser, kein Trailer, kein Kinoplakat, möglichst eigentlich blind in diesen Film gehen.
Uff, das ist hart, kein Kinoplakat,
Nur dann funktioniert er, glaube ich, wirklich vollends, was den großen Twist betrifft,
ja.
den großen Kniff, den ich auch nicht preisgeben möchte. Aber selbst wenn dann, ich sag mal, die Twist-Katze aus dem Sack ist, ist es einfach ein unglaublich guter Film. So, in grob, worum geht's denn da eigentlich? Ne? Wir sehen ja das.
Fangen wir von vorne an, ja, bitte.
Genau,
gerne,
das Paar, Sophie Thatcher und Jack Quaid, die sitzen an einem Tisch und im Prinzip geht's darum, dass die ein Paar sind, die über ein nettes Wochenende mit Freunden zu einer nicht einsamen Ferienunterkunft-Villa in den Bergen fahren. Das sind auch Freunde von denen. Ein bisschen abgeschieden, abseits von allen möglichen. Und
Classic. Wollen
alle gemeinsam ein nettes Wochenende zusammen haben. Und dann passieren twisty Dinge. die auch in dieser Szene resultieren, die man da in diesem Teaser sieht. Und ich kann, will, werde da auch nicht weiter preisgeben, was das genau ist. Aber was du in dem Teaser ja schon sehen kannst, ist, dass Jack Quaid und vor allem aber Sophie Thatcher schauspielerisch quasi also auf allerhöchstem Niveau abliefern. Und das kann ich so auch bestätigen für die gesamte Spielfilmlänge, die übrigens sehr überschaubar ist, eine Stunde 37, also so ein 1,5-Stunden-Film. Das heißt, der ist knackig inszeniert. Er ist halt vor allem auch geil erzählt. Also erstmal, weil ich ja gesagt habe, es spielt in so einer Hütte, ist es so ein bisschen auch...
Kevin in the Woods.
Nee, es ist... er ist halt vom auch durch das Budget, vom Scope relativ klein gehalten.
Ah, okay.
Das heißt, du hast überschaubares Cast, du hast vielleicht so, ich sag mal, 1,5, 2, 2,5 Locations nur.
Mhm.
Also es ist sehr, 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 sehr klein gehalten, aber absolut zweckmäßig für die Inszenierung.
Darf man wieder Kammerspiel in die Runde werfen?
Darf man, ja. Also ich finde, er verkauft sich sehr, sehr groß. Mhm. Also du hast nie das Gefühl, dass er durch das Budget klein sein muss, sondern er entscheidet sich klein zu sein. Aber wie er sich erzählt, fühlt er sich halt nicht klein an. Es fühlt sich immer organisch an, als wäre da was, eine größere Welt auch.
Okay.
Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, immer umzusetzen. Oder diesem Film fällt es einfach leichter als anderen. Da ist viel Sozialkritik auch mit drin. Unheimlich kurzweilig. Er ist aber auch durchaus sehr explizit. Das haben wir ja, glaube ich, auch im Teaser schon gesehen. Also ich versuche so ein paar Vibes wieder aufzugreifen, die man in dem Teaser hatte. Der durchaus eine gute Repräsentation ist auch für den Film als solches. Da ist auch viel schwarzer Humor drin.
Mhm.
Wie gesagt, viel Sozialkritik, vielleicht sogar auch ein bisschen Politik.
Okay.
Aber er ist von vorne bis hinten unglaublich unterhaltsam. Er ist für das Budget sehr, sehr teuer ausgestattet. Er verkauft sich teuer, verkauft sich audiovisuell sehr, sehr hochwertig. Da, wo, ich sag mal, im weitesten Sinne, weiß ich nicht, Effekte, Set-Extensions, wie auch immer, Props, keine Ahnung, nötig sind. Du siehst an keiner Stelle, hast du das Gefühl, es wurde an irgendwas gespart, um des Sparens willen, sag ich mal. Oder man wollte größer werden und ist in irgendwelche Restriktionen gelaufen. Habe ich einfach nie das Gefühl gehabt.
Okay,
und das ist gut. Super angenehm, wenn du das Gefühl hattest, dass so ein Film einfach das ist, was er sein wollte und trotzdem Raum hat, irgendwie zu atmen und er selber zu sein. Ich kann es gar nicht besser in Worte fassen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich muss ein Stück weit gestehen, das letzte Mal, dass ich dieses Gefühl so in dieser Form hatte wie bei Companion, war bei fucking Upgrade.
Oh, wow, das ist ein derber Vergleich.
Weil da haben wir ja auch gelobhudelt, wie kann der Film so sein und so aussehen, wie er ist für die 8 Millionen oder was er gekostet hat, ne?
Ja.
Und so kam mir das hier auch ein Stück weit vor. Der Film versucht gar nicht so groß zu sein hier, aber er macht das halt einfach unheimlich gut. Das Cast, so überschaubar wie es ist, spielt auch unheimlich gut. Und ich gebe einen Fun-Fact mit, den ich gelernt habe, als ich mich dann im Nachklapp nochmal belesen habe.
Ja.
Sophie Thatcher kann auf Kommando steuern, ob sie mit beiden oder mit nur einem Auge und auch steuern, mit welchem weinen soll.
Das, okay.
Nimm doch diese Information einfach mit, wenn du da guckst und freu dich, dass du diese Information hast. Weil da sind, wie gesagt, Performances dabei und wie gesagt, Sophie Thatcher schießt da sowieso den absoluten Vogel ab, aber auch Jack Quaid und auch das restliche Cast. Ich will nur noch Lucas Cage auch nennen an der Stelle. Das ist großes Tennis, die sind on point gecastet. Die Handlung ist so unglaublich kurzweilig unterhaltsam. Hatte, wie gesagt, so wie du auch nicht so wirklich eine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte große Hoffnungen nach dem Teaser, aber keine wirkliche konkrete Vorstellung. Und das hat den Film so unglaublich unterhaltsam gemacht. Und durch diese überschaubare Laufzeit und auch, was ich gerade versucht habe zu erklären, ist es einfach ein Fest gewesen, diesen Film zu gucken und zu genießen.
Fest, okay.
Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich darauf freue, ihn das nächste Mal zu sehen. Und ja, nur eine 7,0 im IMDb und 94,89er Rotten Score. Und da reiche ich mich eher auch ein und sage, Companion ist das allererste große, richtig, richtig dolle große Filmhighlight 2025. 4,5 von 5.
Easy. Nicht schlecht.
Yes.
Also hätte ich erstens nicht gedacht, dass du ihn so früh schon mitbringst. Ich dachte, der flattert dann irgendwo mal so in der Krabbelgrube von irgendeinem Streaming-Anbieter herum. Aber
ist fair, aber er hat mich halt einfach so beeindruckt, dass ich da jetzt auch gar nicht ewig warten wollte und auch eigentlich gerne, und das ist ja das, was ich auch öfter mal sage, falls du ihn noch nicht gesehen hast und ich dich vielleicht einigermaßen anspitzen konnte, dann auch du ihn für mich auch nochmal zeitnah mitbringst, weil ich natürlich auch super interessiert bin, wie du ihn so aufnimmst.
Ja, du hast gerade Upgrade gesagt, ich habe auch immer noch Wolfman nicht nachholen können. Deswegen
das ist okay, dann mach doch erstmal Companion
vielleicht. Okay, also solltet ihr jetzt weiter hochschieben auf meiner Watchlist, sagst du, ja?
100%.
100% sogar, okay. Ich hab mir das mal hier...
Hallo, 4,5 von 5 ist ja wo alles gesagt,
das
oder?
Ist, das ist schon crazy, ne? Ich habe es mir gerade mal auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notiert.
Sehr gut, Chief Wiggum.
Und nehm das mit, dankeschön.
So, und damit liegt der Ball wieder bei dir.
Okay, das war... überraschend nebulös, mystisch, whatever. Ich mach mal weiter. Bleibt auch ein bisschen mystisch, nebulös, aber ich habe von angeteasert, sehr nass und zwar ganz frisch aus dem Kino gefallen.
Oh, Flow. Padding in Peru, geil, was? Oh.
Flow. Flow, ach so, okay. Aus Lettland. Nee, Paddington ist ja jetzt schon ein bisschen her und ich lasse dich immer noch im Dunkeln. Nein, ich habe Flow gesehen. Vom 6.3. kam der, oder am 6.3. kam er frisch in die Kinos. Hast du es da auch
Oscar
schon?
Oscar prämiert. Nee, ich war ja nicht im Kino, habe ich nicht gesehen.
Oscar prämiert, genau.
Kommen wir auch gleich nochmal zu.
Ist ein Film aus Lettland, co-produziert mit Belgien und Frankreich und ist ein Film von Gins Silbalodis, also einem Letten. Und der war dafür bekannt, dass er in den letzten Jahren schon Animationsfilme gemacht hat, zum Beispiel Away oder ganz viele andere Kurzfilme, die er meist alle in Eigenregie oder genau in Alleinregie so gesehen umgesetzt hat. Das heißt, er hat da Animationsprogramme erlernt, das umgesetzt, den Score geschrieben, texturiert, gemodelt, best noch das Marketing und Shubidoo. Und
crazy.
Das ist schon sehr beachtlich. Hier bei Flo, muss man sagen, sind noch ein paar andere Leute involviert gewesen. Wenn man den Abspann sich mal durchliest, ist irgendwie aber 90% immer nur noch Executive Producer, Setfahrer und was weiß ich. Also
Setfahrer.
Mal übertriebenerweise ausgedrückt. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr als eine Handvoll Leute, die jetzt da trotzdem insgesamt an dem Projekt gearbeitet haben. Und um was geht's? Und zwar geht es um Folgendes. Cat, also eine Katze, ist eine Einzelgängerin in diesem Film, aber als ihre Heimat von einer großen Flut verwüstet wird, findet sie Zuflucht auf einem Boot, das von verschiedenen Arten bevölkert ist und muss sich trotz ihrer Unterschiede mit ihnen zusammentun. In diesem einsamen Boot, das durch mystische, überflutete Landschaften segelt, meistern sie Herausforderungen und Gefahren, während sie sich an diese neue Welt anpassen. Genau, für alle, die den Trailer gesehen haben, wir haben mehrmals jetzt schon über Flo gesprochen, weil der letztes Jahr schon angeflogen kam von den Festivals und so und da, was gibt's da zu sehen und sehr, sehr, sehr spät kam dann auch der Trailer, da lief der gefühlt schon in den USA an und war dann auch schon weit in den Oscar-Rennen mit verteilt, war auch als bester internationaler Film nominiert, hat's da aber leider nicht geschafft, aber da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, Alex.
Sie.
Bei Flo dreht sich alles so ein bisschen um die audiovisuelle Präsentation, deswegen gehe ich direkt so in meine Kritikstichpunkte, denn aufgrund fehlender Dialoge oder ähnliches konzentriert sich alles eben auf das audiovisuelle Entdecken in diesem Film, denn wir sind da immer an so einer tierischen Gruppe dran und durchwandern bzw. durchsegeln so eine mystische Welt. Es scheint auch nicht wirklich unsere Welt, wie wir sie kennen, zu sein, sondern ist schon irgendwas Abstrakteres, die ganze Menschheit aus diesem, ich nenne es mal Universum, scheint auch verschwunden zu sein. Das hat man so ein bisschen aus dem Trailer auch schon mitgenommen. Und das, was ich damals auch schon dem Trailer zugesagt hatte oder mir erhofft hatte, hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet. Das Ganze hat so eine krasse Videospielästhetik. Ich habe mich sofort an diese Welt von Shadow of the Colossus erinnert gefühlt oder Journey oder was es so für Spiele gibt, so epochale, einsame Welten, in denen was passiert und mit denen man mit seinen Charakteren so herumwandert. Und insgesamt, das siehst du halt auch im Film, gibt es eine Welt, in der es viel zu entdecken gibt, aber irgendwie wird nicht viel erklärt. Gibt ja keinen Sprecher, gibt keine Dialoge, sind halt nur Tiere. Das heißt, es bleibt so unglaublich viel Raum und so Interpretation. Wo kommen jetzt diese Gebäude her? Versunkene Städte gibt es zu sehen. Mhm. Wo sind die Menschen, die da mal offensichtlich gelebt haben, verschwunden?
Also das können ja Stärken eines Storytellings auch sein. Ne, so dieses übliche, ich sag mal, Show, Don't Tell, ja, wie man ja gelernt hat in der Filmschule.
Ja.
Kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? So, ich bin noch nicht ganz sicher, wo es bei dir jetzt drauf hinausläuft.
Ja, das, was du sagst, trifft es ganz gut. Und es hat auch der Regisseur so ein bisschen gesagt, es gibt natürlich immer Dinge, die dich so ein bisschen begrenzen, sei das jetzt die Software, dein Budget oder whatever. Auf der einen Seite ist das vielleicht so ein Antrieb, um anders zu denken, kreativer werden zu können oder vielleicht andere Sachen besser ausloten zu können. Und ich finde hier... Das hat jetzt vielleicht mit dem Budget und so gar nichts zu tun, aber dieses Worldbuilding gelingt dadurch besser als bei vielen so AAA-Produktionen, habe ich das Gefühl, dass du so viel anreißt, viel zeigst, aber gar nicht so alles tot erklärst oder sagst, wohin, woher und was wir jetzt tun müssen, sondern kannst so fantasievoll, wie vielleicht bei so einem Buch, was auch nicht alles eben halt durchexerziert, so die bisschen deine eigenen Gedanken machen und deine eigenen Gedanken so schweifen lassen. Und auch generell die Moral der Geschichte, die ist schnell entschlüsselt, ein bisschen vielleicht schneller als so dieses mystische Drumherum. Es geht ja so um das eigene Ego, dass man das so aufgibt zum Wohle der Allgemeinheit und dass man so als Gruppe stärker ist, weil sich da ja zum Beispiel hier in diesem Beispiel verschiedene Tierspezies zusammenraufen müssen. Und es geht auch ein bisschen darum, um sich für andere einzusetzen, selbst wenn es natürliche Feinde sein können oder ähnliches. Genau, und es gibt noch ganz viel mehr andere Szenen in dem Film, die noch mehr Spielraum für andere Interpretationen offen lassen. Der Rest vom Film, der Rest klingt fast schon wieder ein bisschen abwertend, der fließt allerdings tatsächlich ein bisschen so vor sich hin. Das reicht für weite Strecken oder für die meisten Strecken. Und auch das Ende rundet das Ganze nochmal ab, so von dieser Erzählung mit diesen vielen Metaphern. Ich sage mal vorsichtig, viele Metaphern. Doch speziell auch der Schluss, der kommt relativ überraschend, fand ich. Insgesamt fand ich es sehr schön und war auch immer gespannt, was passiert. Jedoch fühlte sich für mich auch immer so ein bisschen wie so ein Videospiel an. Vielleicht auch dadurch immer so ein bisschen wie ein Kurzfilm. Und so ein bisschen hat mir eine stärkere Klimax gefehlt. So ein stärkerer Wendepunkt zum Ende hin, der mich einfach emotional, ich bleibe bei dem Wort, stärker einfach berührt hätte. Mhm. Und das blieb bei mir ein bisschen aus. Und deshalb ist Flow für mich insgesamt eine sehr schön inszenierte Parabel. Denn so ganz ohne Worte wird hinterfragt, wie das eigene Handeln oder dein eigenes Handeln immer nur Teil eines großen Ganzen ist und wie sich das einander bedingt. Und aufgrund dieser präsentierten Welt ergibt sich, wie gesagt, eben noch mehr Raum zur Interpretation, was man ganz eigen vielleicht für sich halt auch deuten kann. Und das lässt Flow insgesamt etwas tiefer wirken, als er vielleicht tatsächlich ist. Das habe ich zumindest auch bei vielen anderen Reviews rausgehört, die ihm da so Meisterwerkstatus und so viel unglaubliche Interpretationsmöglichkeiten zugeschrieben haben. Aber auch wenn man es ein bisschen nüchterner betrachtet, wie ich gerade, reicht es völlig, um sich mitreiben oder gar mitreißen zu lassen. Bleibt man bei diesen ganzen wassernahen maritimen Wörtern. Und mir hat's gefallen, mir hat's Spaß gemacht. IMDb, da steht der Film, oder bei IMDb steht der Film bei einer 7,9. Also mehr als bocksolide, kratzt da fast an der 8. Mal gucken, wie sich das auf lange Sicht noch ausstaffiert. Rotten Tomatoes, wenn sie einmal positiv halt sind, dann sind sie halt positiv. Ja. 97% ja. Kritiker, 98% Zuschauer, auch alle begeistert. Und ich sag auch, hat mir gut gefallen, würde ich mir sogar auch gerne nochmal anschauen, weil gerade so auch so, dadurch, dass es eigentlich nur mit sehr einfachen Mitteln erstellt wurde, dieser Film, gibt es so ein paar Landschaftsaufnahmen, so ein paar Renderings, Wassereffekte, wo ich dachte, uff, das ist schon hart am Fotorealismus entgegen dieser eher so Cell-Shading modellierten Figuren, Tiere, die so ein bisschen einfacher gestrickt sind, fand ich teilweise sehr stark. Und ich gebe ihm gute Gemeinde, möchte ich nicht sagen, ich gebe ihm einfach 4 von 5 Sterne mit. Also bei IMDb würde ich sagen 8,0 von 10 und würde ihn erstmal so weiterempfehlen, würde ich sagen.
Okay, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also sobald der irgendwie daheim easy erreichbar ist, dann wird der auf jeden Fall auch nachgeholt. Bin da auch sehr dran interessiert. Insbesondere, weil er ja, da kommen wir gleich nochmal zu, bei den Oscars abgeräumt hat. Auch im Vergleich zum Wild Robot, weil nach dem, was du jetzt erzählt hast, waren da ja durchaus auch gewisse Parallelen. Ich hatte gerade gehört, Tiere müssen sich zusammentun und was ist mit den, was ist mit den Menschen passiert? So eine Welt, Exposition so ein Stück weit. Das klingt nach Schnittmenge und mir natürlich interessiert dran, mal so ein bisschen einen AB-Vergleich zu haben, weil ich ja relativ angetan war und ja auch unangenehm hoch Wild Robot bewertet habe.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, deswegen, ja, ist der bei mir auf jeden Fall auch relativ weit hochgesetzt. Von daher sehr, sehr cool. Also
wenn du ihn vielleicht wirklich mal demnächst geguckt hast, vielleicht kann man ja zusammen auch nochmal beide gegenüberstellen, Flo und Wild Robot. Fände ich vielleicht auch nochmal ganz interessant.
Mhm, absolut möglich, dass man das dann so einschieben kann. Gesehen hätte ich sie ja dann auch beide, du ja auch. Und dann kann man sich da nochmal länger drüber auslassen, vielleicht auch.
Richtig, genau. Und jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt muss ich, glaube ich, gleich weitererzählen, richtig?
Ich befürchte schon, denn wir kommen jetzt nämlich zu den Releases, mein Lieber.
Dann lass es uns doch wieder im Dialog durchführen, und zwar Hot or Not, Alex. Mhm. Und wir gucken mal, was so rauskommt. Ich habe es diesmal versucht, ein bisschen übersichtlicher zu halten.
Das ist gut.
Und zwar ab dem 13.3. nächste Woche kommt Folgendes in die Kino. Zum Beispiel, einfach mal so eine random Auswahl hier. Köln 75 ist eine europäische Produktion unter anderem mit John McGarrow, fand ich ganz interessant. Da geht es um eine Jazzaufführung 1975 in Köln, die fast in die Hose gegangen wäre, aber es geht um eine junge Frau, die das irgendwie noch wieder, wie sagt man so schön, das Ruder rumreißen könnte und konnte, und damit wurde dieser Jazzauftritt irgendwie zu einem sehr legendären. Ich habe da überhaupt gar keine Aktien drin, klang aber ganz interessant, muss ich sagen.
Nope.
Okay, bist du raus, schade. Ich sag mal hot. Du, nope, okay. Not. Okay.
Ja.
Auch am gleichen Tag kommt The Critic in die Kinos mit Ian McKellen. Gemma Arterton, Mark Strong, kriegt keine guten Kritiken.
Nee, aber großes britisches Cast.
Das auf jeden Fall. Hat mich aber auch nicht so angesprochen. Ich muss da leider einen Not vergeben. Wie sieht's bei dir aus?
Dito, Not.
Ah, okay, dann sind wir beide raus. Hast du schon was gehört von Adolescence? Netflix-Produktion, Serienproduktion.
Ja, but no.
Habe ich einen Trailer gesehen, wurde mir auf der Netflix-Startseite entgegengeschleudert. Dachte ich so, ha, das sieht nicht gut aus im Sinne von Erzählung. Da muss ich sagen, boah, nope. Stark. Würde ich mal ein Hot vergeben.
Okay.
Spiel in Großbritannien, geht es um eine Familie und der Sohn wird plötzlich beschuldigt, ein Mädchen vergewaltigt zu haben oder so umgebracht zu haben. Jetzt kriegst du gar nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall Familiendrama und die Serie spielt, glaube ich, so ein bisschen mit den Erwartungen. Man weiß gar nicht mehr so richtig.
Ja, aber
wer war es jetzt? Ist das nicht? Und alles
so oder so ähnlich irgendwie alles auch schon mal gesehen. Deswegen weiß ich auch nicht. Ist egal.
Maybe, wenn es gut gemacht ist, warum denn nicht, Alex? Warum denn nicht? Gleicher Tag auch nochmal hier Streaming-Produktion. Das Rad der Zeit, The Wheel of Time, Staffel 3.
Soll ja offensichtlich gut sein, sonst gäbe es auch, glaube ich, nicht jetzt mittlerweile die dritte Staffel, aber da ich keine einzige gesehen habe, erstmal hier ein Not.
Sie treiben es weiter. Ich hatte damals die erste Staffel gesehen, meinte danach schon, ne, das muss ich mir nicht noch weiter irgendwie geben. Bin ich mittlerweile nach wie vor auch bei einem Not. Trotzdem mir nochmal erwähnt. Fair enough. Eine Woche später, 20.03., da kommt das Licht in die Kinos. Ein Tom Tykwer-Film nach fast 10 Jahren, ich glaube 8 Jahren, mal wieder eine Produktion hier reingebuttert. Und wird bis jetzt auch ganz gut bewertet, möchte ich meinen.
Not,
okay. Ich sag mal, dann sage ich einfach aus Prinzip hot. Das Licht, Tom Tykwer. Gleicher Tag, Schneewittchen. Die Realfilm-Umsetzung von Mark Webb.
Not.
Auch not?
Ich glaube, mittlerweile ist meine Haltung zu diesen Realverfilmungen Remakes und umgekehrt auch Animationsinterpretationen von irgendwie Trickfilmen zum Beispiel. Nope.
Strange, oder?
Geh raus.
Gab's auch diverse Reshoots mit, erst hat man Schauspieler gehabt als Zwerge, dann jetzt komplett 3D animiert irgendwie, nochmal nachgemacht, überarbeitet. Also
stand nie, glaube ich, unter einem guten Stern auf die Interpretation, ja.
Nee, super, super komisch. Für mich auch ein absolutes Not. Gleicher Tag, The Alto Knights. Robert De Niro in einer Doppelrolle spielt natürlich immer wieder Mafioso.
Ja, hatten wir den Trailer nie mitgebracht tatsächlich. Nee. Hatte ich auch mit geliebäugelt mal so streckenweise, weil fühlt sich ein bisschen so an, als versucht sich Barry Levinson so an einem Scorsese-Film.
Ja.
So kommt es mir zumindest rüber. Sah nicht uninteressant aus. Ich würde deswegen erstmal eher zu hot tendieren. Wir werden sehen.
Ja, ich würde tendenziell mitgehen. Auch wenn ich es schwer einschätzen kann, nur ich würde mal.
Ja, wenn er 3,5 Stunden geht, dann.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Geht er 3,5 Stunden? Nein.
Nee, das war jetzt nur, ich weiß es nicht.
Okay, vielleicht kannst du es ja mal nebenbei noch rausfinden. Dann meine ich ganz kurz noch das nächste Release vom 20.03. The Last Showgirl. Ein Film von Gia Coppola und zwar mit Pamela Anderson in der Hauptrolle. Das klingt ja erstmal ein bisschen komisch.
2 Stunden geht übrigens, ist okay, machen wir.
2 Stunden die Alto Knights, okay, dann kriegen wir das hin. Dann nächstes Mal einfach mitbringen, danke Alex. Pamela Anderson, da wurde ihr hier schon nachgesagt, ihr großes Comeback und total gut und erfolgreich. Kritiken, die jetzt so ankommen, eher nicht so. Ich habe auch gelesen, dass Jamie Lee Curtis sie da gnadenlos als Nebendarstellerin an die Wand spielt.
Oh, krass, okay.
Aber sah interessant aus.
Ich fand es auch interessant. Fand ich erstmal nicht schlecht aus und wer da auch interessiert, sage mal hot.
Sage ich aber auch. Würde ich mal mitgehen. Außerdem am 20.03. deutscher Filmtitel Mr. No Pain. Da musste ich erst zweimal überlegen, was da ins Kino kommt. Und wir sprechen von Novocaine. Da hatten wir immer überlegt, ob wir den Trailer mitbringen.
Sagt, glaube ich, alles, was unsere Einstellung dazu betrifft, oder? Wir haben mehrfach versucht, den Trailer mitzubringen, ist irgendwie mal aus Zeitgründen rausgerutscht. Hot von meiner Seite. Ich fand den Trailer überraschend kurzweilig schon und hoffe, dass der Film da mithält.
Ja, also ich würde auch mal hot sagen, Jack Quaid spielt hier quasi einen schmerzlosen Typen von nebenan. Ja, der dann aber irgendwie seine Freundin retten muss und quasi hier full rogue geht. Und er hat mich ein bisschen erinnert, weiß nicht, an sowas wie ganze Kimbo oder sowas vielleicht noch.
Ja, ganze Kimbo, Crank, bisschen John Wick, ein bisschen sowas. Frank, so, das fand ich, ich glaube, da kann man ganz gut mal anderthalb Stunden den Kopf abschalten.
Ja, das denke ich aber auch.
Und ich habe ja Jack Quaid heute schon bescheinigt, dass er ein unglaublich guter Schauspieler ist.
Das stimmt allerdings. Und auch noch ab dem 20.03., um mal weiterzumachen, es kommt The Residence bei Netflix heraus. Und zwar ist das könnte was für dich sein, eine Mystery Whodunit-Produktion, meines Erachtens, kann man glaube ich sagen.
Ja. Schon gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, bin auch ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt den Markt nicht zu übersättigt. Aber ja, ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, meine Baustelle eigentlich, ja. Von daher, ich sag mal hot. Oh, weil, können wir vorstellen, dass wir auf jeden Fall mal zumindest reingucken.
Macht das doch mal gerne. Ich würde auch erstmal sagen, Hot Boy hat mich schon ein bisschen interessiert, geht da um einen Mord im Weißen Haus. Und damit sind wir durch bei den Releases. Wie versprochen, ein bisschen kürzer gemacht diesmal. Weil wir haben noch ein bisschen was vor uns heute, Alex. Und damit würde ich dir kurz mal wieder, kurz Alex, das Wort übergeben.
Kurz, aber jetzt schnell. Ja, naja, ich meine, du hast es ja im Intro schon angeteasert. Wir müssten wohl, glaube ich, mal zumindest kurz über die Oscars 2025 sprechen. Und ich kann es tatsächlich auch einigermaßen kurz machen, denn ich sag mal, von den Heavy-Hittern, die jetzt so was die großen Nominierungen betrifft, habe ich schon maximal wenig gesehen, um ehrlich zu sein. Also eine Schnittmenge mit meinem Wissen, wo ich auch meiner Meinung nach fundiert antworten kann, ob das verdient, unverdient ist, was auch immer. Sehr, sehr mager. Ich habe Conclave gesehen und Dune 2.
Immerhin.
Dann wird's relativ schnell dünn.
Ja.
Jo, so von daher also hier den großen Abräumer in Nora. Noch nicht gesehen. Werde ich jetzt versuchen, noch irgendwie zeitnah nachzuholen, klar, weil natürlich jetzt schon interessiert mal da was zu sehen. Und ansonsten fand ich es noch spannend, wer bester Hauptdarsteller gewonnen hat.
Und wer ist es?
Adrian Brody, nachdem ich diese Wildcard ja schon mal mitgebracht habe, bezüglich des AI-Dialekts.
Mhm.
Und auch das steht noch, allein deshalb in meinem Backlog, um da mal zu schauen, was da abgeht.
Das wäre auch interessant. War ja schon im Kino vertreten, habe ich aber tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ja.
Also es ging übrigens um The Brutalist, ne? Also nur der Vollständigkeit halber.
Ja, war ja auch nominiert, aber jetzt muss ich gerade selbst nochmal gucken. Bester Film hast du ja gerade, glaube ich, gesagt, genau, Anora.
Anora, genau, ja. Ansonsten Dune 2, zwei Oscars, glaube ich. Und beste Visual Effects sind leider nicht, also das heißt leider, Dune hat es ja, glaube ich, ein Stück weit verdient. Aber hier war die Chance gewesen, Alien Romulus einen Oscar zu geben. Relativ geil gewesen.
Hättest du damit gerechnet?
Nö, absolut nicht. Aber es wäre, also Oscar-Prämierung für einen Alien-Film wäre natürlich irgendwie, da hätte ich mich einfach gefreut. Keine Ahnung. Weiß nicht, kann's nicht rational begründen. Ja, und ansonsten hatten wir ja gesagt, Wild Robot verloren oder wie auch immer.
Sagen wir nicht gewonnen. Genau. Ja. Aber Flo hat sich diesmal das Ding geschnappt, war aber nicht bester ausländischer Film, also immerhin ein Oscar bekommen.
Aber einer, genau.
Wär auch eine super krasse Premiere gewesen, dass ein Animationsfilm als bester ausländischer Film gewinnt. Und ansonsten muss ich sagen, dafür, dass Anora insgesamt 5 Oscars gewonnen hat, was dann auch die SchauspielerInnen angeht, fand ich es eigentlich eine faire Verteilung gefühlt irgendwie dieses Jahr, oder?
Ja, schon, aber wie gesagt, mich hat so insgesamt, wenn ich auch mir die Nominierung angucke, hat das mich wenig emotional mitgenommen, sage ich mal.
Ja.
So ist vielleicht noch die beste Umschreibung.
Ja, also ich fand es interessant, dass The Substance oft dabei war.
Ach so, stimmt, ja, habe ich auch gesehen.
Französische Produktion habe ich auch gesehen, mit Demi Moore letzten Endes und Margaret Qualley. A Real Pain geistert auch immer so rum mit Jesse Eisberg und dem Culkin, aber ja, auch noch nicht gesehen.
Ja, den nachschieben, ja.
Ja, bin ich auch nach wie vor gespannt. Und was super kontrovers auch diskutiert wird, Emilia Paris, der ja auch letzten Endes einen Oscar gewonnen hat für die beste Musik.
Yes.
Interessant.
Und auch für x Oscars nominiert war, muss man ja sagen.
Ja, also richtig dolle nominiert war, aber bei den Kritiken sowas von auseinander geht.
Yep.
Deswegen, ich hatte den damals bei den Releases mitgebracht und hatte ihn eigentlich mal geparkt irgendwo, wo ich dachte, so gucke ich mir den mal an, nehme ich mir die Zeit, aber habe mich dann dadurch ein Stück weit nicht mehr herangetraut.
Ja. Aber das ist halt auch alles so ein Stück weit, was ich zu den Oscars dieses Jahr sagen kann. Und von daher, falls du nichts weiter hast, können wir auch gerne zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen.
Es gibt nur ein was ich noch kurz erwähnen würde, um es nochmal zu unterbrechen. Beste Animated Feature Film, also Flo hat gewonnen. Es war auch nominiert Memory of a Snail. Das war, glaube ich, seit 15 Jahren der nächste Film von, jetzt müsste ich ihn, glaube ich, gerade nochmal googeln, der damals Mary in Max gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile schon im deutschen Kino läuft. Wollte ich nochmal kurz reinwerfen, vielleicht kläre ich das mal noch hier nebenbei, während du, was gerade machen wolltest, zu den nächsten News springen wolltest.
Genau, denn wir hatten letzte Episode beschlagen, dass am 4.3. ja Daredevil Born Again gestartet ist.
Details, Alex. Details.
Plus, der auch aktuell jetzt so mit diesem Season-Start, sage ich mal, die ersten zwei Folgen auch recht gut bewertet wegkommt. Sich vielleicht abzeichnet sogar, dass es mal wieder ein Win ist für Marvel, denn ich habe ja auch bislang bei den Reviews unterschlagen, dass ich Brave New World im Kino gesehen habe, Ronny.
Mhm.
Aus Gründen habe ich den bisher unterschlagen. Konnte mich noch nicht durchringen. Das
wäre echt gespannt drauf.
Angenehm zu kanalisieren, ja, ich weiß.
Kanalisieren.
Und wir wissen ja schon jetzt auch durch den Trailer von Daredevil Born Again, dass John Bernthal hier als Punisher auftritt. Und jetzt erreichen uns die News, dass der auch nach dieser ersten Staffel von Daredevil so ein MCU Special Presentation Moped kriegt, wie wir das schon mal hatten für den Werewolf zum Beispiel oder die Guardians mit ihrem Christmas Special, also so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Standalone Story, was ich für interessanten Ansatz halte, weil ich mich frage, warum dieses Format erstmal. Also nicht falsch verstehen, ich stehe auf John Bernthal, ich finde ihn mega als Punisher, ich will unbedingt mehr davon sehen, ich freue mich wie Bolle, dass er bei Daredevil dabei ist, ich finde es geil, dass er hier dieses MCU-Special-Ding bekommt. Die Frage ist, ob sie die Wasser testen, ob vielleicht doch noch eine Staffel drin wäre, weil Bock hätte ich auf jeden Fall.
Ob sie was testen? Die Wasser?
Ja, also ob das Publikum interessiert wäre, mehr Punisher zu sehen.
Ah ja, okay, ich war schon wieder bei Flo.
Genau. Genau, deswegen war das für mich erstmal eine interessante News, weil offensichtlich sieht man da Potenzial, sonst würden sie nicht diesen ersten Schritt gehen und würde mich da freuen, wenn mehr kommt und bin gespannt, was es genau wird und werde das, glaube ich, dann auch mitbringen. Mal, weil den Werewolf, falls du dich erinnerst, den hatte ich auch mal mitgebracht sogar, weil den fand ich richtig dolle gut, wo sie sich so ein bisschen auch kreativer ausgetobt haben und nicht so in diesen festen MCU-Strukturen festhingen.
Habe ich da nicht meine Gegenansicht dieses Films zur Review mal mitgebracht als Nachklapp?
Das kann gut sein, ja.
Zum Werewolf, wo ich, also
Schwarz-Weiß, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Ist gar nicht.
Wo ich nicht so richtig folgen konnte oder deiner Review halt mit d'accord gehen konnte.
Soll's geben.
Ja, soll's geben.
Selten, auch aber das, soll's geben.
Wie vieles andere, ob DC, Superman demnächst oder Punisher, Daredevil, whatever, überlasse ich gerne dir. Arbeite dich gerne ab, bring's mal mit, Alex. Ich lausche gerne.
So verbleiben wir. Weißt du, wo wir uns aber, glaube ich, relativ einig sind und waren und bleiben, glaube ich?
Ja, was?
Dass Endor richtig, richtig gute erste Staffel hatte.
Und ich glaube, das ist nicht nur unsere Meinung, wenn man den Trailer aus unserer Trailer-Rubrik Glauben schenken vermag.
So, und jetzt haben wir hier, wir sind jetzt zu den Trailern gekommen übrigens, für alle, die...
Soll ich es nochmal sagen?
Die diesen Übergang jetzt hier nicht mitbekommen haben.
Ja, okay,
haben,
der war ein bisschen holprig.
Wir haben einen Trailer für die zweite Staffel.
Um es nochmal kurz aufzugreifen, in diesem Trailer von Endor, zweite Staffel, da wird ja schon ordentlich, also das ist jetzt die Spitze des Trailer-Tafelings, oder?
Ist ein bisschen, das ist so, aber man muss ja auch, also ich steige jetzt einfach mal ein, gehe da gar nicht drauf ein, weil ich habe keinen Bock auf Trailer-Tafeln.
Okay, gut.
Aber man sieht, dass sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Schulterschluss zu Rogue One versuchen. Visuell auch, ne? Hattest du auch den Eindruck? So im Sinne von, wir müssen größer und explodierender und alles überhaupt und
ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Bin da noch unschlüssig.
Was ich nicht gemacht habe im Vergleich, so wie du die Frage jetzt stellst, müsste ich den Trailer für die erste Staffel nochmal gucken. Und ich glaube, dass man mit dem Material der ersten Staffel etwas sehr, sehr, sehr Ähnliches zusammenschneiden könnte. Ich hatte mit dem Trailer Staffel 2 extrem großes Problem.
Mhm.
Und zwar ist es die Musikauswahl.
Jupp.
Die für mich komplett off ist, komplett dem eigentlich wieder läuft, für was Endor in seiner Stimmung und Ausrichtung steht. Und dadurch war für mich rein musikalisch die Trailer-Untermalung, war gar kein Schulterschluss möglich zu Rogue One. Auch wenn du das inhaltlich siehst, was du gerade angerissen hast.
Mir ging es nur rein um den Inhalt. Ich bin komplett bei dir. Gerade, wobei man sagen muss, Endor erste Staffel-Trailer war halt mit der Sirene.
Das war der Endor-Trailer damals mit der Sirene? War das das?
Ja.
Okay, dann
das
dann
war schon, das war schon dope.
Das war richtig halt auch, dope, ja.
Das hat halt auch, wie du gesagt hast, ich sag mal so diese Essenz von was Endor sein möchte, ganz gut schon in dem Trailer, glaube ich, rübergebracht. Und deswegen war ich hier auch eher unglücklich mit. Ich fand auch generell den Trailer sehr, deswegen sage ich, sehr Hollywood-esk, sehr, also nicht geschnitten, wie ich gehofft hatte.
Es war sehr Star Wars Buddy-Action-mäßig, wenn man das so sagen kann. Und das bringt das
kann man
das
schon
Ganze,
sagen, aber das ist nicht, was Endor ist.
Ja, das
so.
Bringt
ich
das Ganze
nicht
in einen völlig falschen Kontext, meines Erachtens. Und es wäre schade, wenn die Staffel jetzt auch so funktionieren würde.
Ja, das sehe ich auch so. Das wollte ich gerade sagen. Ist es der Trailer oder ist die Staffel tatsächlich jetzt so ein bisschen ein Departure von Staffel 1, weil sie halt hin müssen zu Rogue One? Wobei ja aber Rogue One auch nicht der klassische Star Wars Film ist. Deswegen, das haben wir eben ja bescheinigt.
Eben, gar nicht, gar nicht. Und man sieht ja hier auch im Trailer, weil das ja gerade meines Schulterschluss Rogue One, Forrest Whitaker jetzt wieder auftauchen, der er in Rogue One eine größere Rolle gespielt
yep,
hat.
Yep, yep.
Und der dann hier aber auch so eine Tragik in sein Schauspiel legt, wo ich denke so, dass also bitte schneidet oder unterlegt mir diesen Trailer nochmal mit einer richtigen Endor-typischen tragischen, epischen Filmmusik.
Leider muss ich sagen, ich will auch eigentlich gar keinen Trailer mehr sehen. So, meiner Meinung nach ist jetzt auch gut, weil es wird bestimmt noch einen geben. Lass einfach 22. April
ja.
Einfach loslaufen jetzt mit dem Spaß.
Ja, wär mir auch wurscht, weil ich will es so oder so, ich möchte es so oder so sehen
ja.
Und ich bin super gespannt drauf, genau.
Genau, und dann wird hier direkt dann, also ich mache wahrscheinlich dann den Schulterschluss und dann wird quasi nach der letzten Episode noch Rogue One angesteuert.
Das finde ich gut. Ich mache es wahrscheinlich wirklich chronologisch. Ich ziehe mir chronologisch.
Nochmal die 1 rein?
Also nochmal Rogue One und dann Staffel 1 rein. Obwohl du natürlich Rogue One als letztes sehen müsstest, so gesehen. Mhm. Aber, oder mache ich es vielleicht diesmal anders? Egal. Ja,
mal gucken.
Ich
bin
so flexibel.
April.
Ja, und ein bisschen Luft ist auch noch, da hast du recht.
Gut, so ansonsten habe ich noch so ein paar, würde man sagen, Indie-Streifen mitgebracht, über die ich gerne gesprochen hätte.
Ja.
Einer davon ist The Assessment.
Mhm.
Mit Elizabeth Olsen und Alicia Vikander.
Ja, das klingt
auch
nach
da viele Tafeln, die den Damen bescheinigen, dass sie die beste Performance aller Zeiten rüberbringen.
Vor allem der Frau Vikander auf jeden Fall.
Genau, und der Trailer ist auf jeden Fall, ich sag mal, durchaus in der Lage, ihr das schon so borderline zu bescheinigen, dass das schon ziemlich abgefahren ist, was sie da tut. Weiß nicht, wie du das empfunden hast. Da geht es so ein bisschen darum, dass ein Paar versucht, quasi ein Kind zu adoptieren und dann Alicia Vikander so ein bisschen kommt und prüft, ob sie denn dazu fähig sind und dann aber auch anfängt, irgendwie so ein bisschen die Rolle des Kindes schon mal einzunehmen in so einem Testlauf, das aber dann so Psychothriller-eske Züge annimmt. Und da wurde es dann für mich auch richtig doll interessant, vielleicht auch, weil man selber, also weil ich selber Eltern bin, konnte ich nur sagen, das war sowas von fucked up, dass auch meine bessere Hälfte meinte, nope. Das war so die erste Reaktion nach dem Trailer. Und ich saß dann und dachte mir, oh, das sah aber schon ganz schön interessant aus, super weird.
Ja, Psycho und irgendwie sehr cringe und es spielt ja in so einer leicht dystopischen
Zukunft, ne? Ja.
Zukunft, wo es auch alles sehr kalt und sehr clean wirkt. Und das macht es natürlich nicht besser, sondern eher halt noch schlimmer. Und da dachte ich auch.
Aber schon so auch, glaube ich, so ein bisschen kammerspielartig, ne? So diese drei Hauptdarsteller, um die sich, glaube ich, so, die alle Dreh- und Angelpunkt dieser Story sind.
Mhm. Ja.
Ich bin gespannt einfach.
Ja, würde ich mitgehen. Ich habe mich, weißt du, wie Kanda ist und vom Setting her so ein bisschen an Ex Machina erinnert gefühlt.
Ja, das ist noch vielleicht ein guter Vergleich, ja. Mhm.
Einfach nur, weil es so clean und komisch und die Leute alle ein bisschen seltsam sind.
Ja.
Aber es ist natürlich
ein guter Vergleich.
Ja, okay, gut, dann lass ich das so stehen. Ich hätte sonst gesagt, eigentlich ein weiter Spagat, aber okay.
Nee, finde ich nicht. Genau, der Vollständigkeit halber, 3. April, deutscher Kinostart von The Assessment. Wird aber, glaube ich, keine große Veröffentlichung werden in Deutschland. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, werden wir sehen. Ist auf jeden Fall nicht mehr lange hin. Also Trailer einen Monat so gesehen vor Kinorelease, nicht mal mehr, ist schon sportlich.
Mhm.
Bin gespannt.
Genau, wo wir gar keinen deutschen Kinostart haben bisher.
Warum?
Ist der neue Streifen von Nicolas Cage.
Halt, stopp, welcher? Ich habe hier 7
davon,
auf der
sagen,
Liste.
Davon gibt es ja gibt es 6 bis 6.000. In dem Fall spreche ich von The Surfer.
Okay, nicht von Gunslingers. Da kann
und
ich
auch da kann ich nur sagen, keine Ahnung, Indie-Streifen mit dem Hang zum Psychothriller. Auch da Trailer wieder super weird, fängt halt an mit Setting, was ist, ein erfolgreicher Surfer, wo scheinbar irgendwie in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, kommt zurück in seinen Heimatort mit seinem Sohn, will ihm da die Wellen zeigen, das Surfen beibringen, wie auch immer, und wird dann von den Einheimischen malträtiert, weil die sagen, hier an unserem Strand wird nur gesurft, wenn du
Einheimischer bist. Ja.
Nur wenn du Einheimischer bist, genau.
Ja.
Und dann scheint es aber in so ein Revenge-Thriller vielleicht zu eskalieren. Der Trailer ist sich da, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, was er uns alles zeigen möchte oder was der Film ist oder erst alles.
Vorher kommt ja noch so eine Psychoterror-Komponente.
Psychoterror erstmal. Die Frage ist, wie lange die tatsächlich geht, bis dann Nicolas Cage da den Verstand verliert. Tut er das überhaupt? Also da ist schon, da ist viel zu knabbern dran an dem Trailer. Also.
Ja, es ist halt, also, boah, ich, im Endeffekt können wir
ich
sagen.
Ich bin mir sicher, es ist eine der besten Performances von Nicolas Cage, die er jemals geleistet hat.
Im Zweifelsfalle aber auch nur das, weil das ein Film ist, den so nur Nicolas Cage halt spielen kann oder drin auftauchen kann.
Das ist ein Nicolas Cage-Film, oder? Schon so, ne?
Ich dachte auch, es ist quasi so eine Mischung aus Mandy und Dream Scenario, aber halt einfach nur mit viel Sonne und am Strand diesmal. Auch okay, das kriegt man nicht ganz so dolle Bauchschmerzen beim Gucken. Vielleicht.
Mittlerweile das Gefühl, es ist wie du. Wie du gesagt hast, ist ein Nicolas Cage-Film, ne? Also mittlerweile ist das scheint das ein Genre zu sein, das für sich steht. Auch in der Menge, in der er diese Filme rausdrückt.
Ja. Ja, es gab ja vor Jahren schon mal den Nicolas Cage-Matrix. Man müsste die mal aktualisieren und mal mittlerweile gucken, wie das da eigentlich verteilt ist. Weil ich glaube, es ist sehr tendenziös mittlerweile, so in den letzten 10, 20 Jahren, was er so spielt. Beziehungsweise was für ihn geschrieben wurde, um es zu spielen.
Jo, aber ich war jetzt nicht abgeneigt. Also es sah gar nicht mal so schlecht aus, fand ich.
Okay, finde ich ein bisschen überraschend, weil ich hätte dich jetzt nicht so bei Nicolas Cage gesehen.
Nee, ich auch nicht. Aber ich war ja auch bei Pick zum Beispiel.
Ja, Pick, klar.
Lernfähig, bekehrbar, wie auch immer du es nennen möchtest. Mhm. Und ich fand The Surfer vom Setting einfach gar nicht so uninteressant und es sah, zumindest was der Trailer gemacht hat, noch nicht zu artsy aus, dass er mich komplett abhängt. Aber ich bin mir aber
zu naivling. Ne?
Ja, genau. Das ist halt der Punkt, genau. Jo, und ansonsten würde ich jetzt schließen wollen mit meinem Highlight der letzten Wochen und ich würde lügen, wenn ich
mach das doch mal.
Wenn ich sagen würde, ich habe ihn nur einmal gesehen, diesen Teaser, den ich mitgebracht habe.
Okay, Fanboy.
Weil möglicherweise waren es auch 10 Mal oder so. Hab den Teaser mitgebracht zum neuen Gareth Evans Film, nämlich Havoc.
Nicht Gareth Edwards, Gareth Evans.
Nee, Gareth Evans.
Wollte ich nur mal für alle Zuhörenden da draußen.
Genau, wiederholen. Gareth Evans ist der Action-Gott himself.
Gott.
Also der Regisseur von The Raid und Raid 2 oder Raid Redemption, die ich ja in den Action-Olymp hebe. In meinem für immer
Himmel
Rating.
Himmel gelobt.
100%. Und da war zwischendurch eine andere Netflix-Produktion schon mit drin, die ich persönlich jetzt okay nur fand.
Wie hieß es? Apostel?
Ja, Apostel, genau. Und Havoc war lange, lange in Arbeit. Es war lange klar auch, dass Tom Hardy der Hauptdarsteller ist und dass Timothy Olyphant auch mitspielt, was geil ist, weil ich beide an sich gerne sehe. Jetzt sehen wir auch hier, um den Rogue One Endor Brückenschlag hinzukriegen, Forrest Whitaker spielt auch mit, sehen wir sogar auch im Teaser.
Yes.
Und ja, es ist nur ein Teaser und ja, der geht nur eine Minute, aber alles, was du in dieser einen Minute siehst, mit dem Wissen, dass es Gareth Evans ist, wenn du das weißt, siehst du die DNA von The Raid in im Prinzip jeder Szene und alles daran ist pures Gold. Der Film kann unmöglich schlecht sein. Die Handlung war vom Schuh wahrscheinlich mau ohne Ende. Das ist mir auch völlig egal, weil ich bin mir sicher, die Action-Inszenierung ist in your face und der 25. April kann nicht schnell genug kommen. Ich bin sowas von gehypt. Es ist abartig. Ich sitze da wirklich, also da bin ich wirklich auch primitiv an einer Stelle. Ich glaube, der Trailer endet damit, dass Tom Hardy irgendwie einen durch den Boden durchtritt und ich sitze da und grinse wie ein Honigkuchenpferd und
muss ja
vor mich hin wie so ein kleiner Schuljunge.
Ja. Das wäre nämlich mal eine meiner Fragen gewesen. Sieht man so diese DNA von Raid und Raid durch?
Ja.
Weil es passiert sehr viel, sehr blutig, Weitwinkeleinstellungen. Man sieht
die Weitwinkeleinstellungen, die schnellen Kamerabewegungen, das ist die DNA von The Raid schon.
Aber es gab dann eine Szene, da wird so eine luftig leichte Waschmaschine aus einem LKW Richtung so CGI Set Extension geworfen.
Das stimmt. Das stimmt. Das sah ein bisschen CGI-esk aus, aber die du siehst ja, der Teaser beginnt ja mit dieser langen Kamerafahrt an den Fahrzeugen vorbei, an dem Auto, an dem LKW vorbei. Und es gibt ja so eine aufwendige Actionsequenz auch mit Autos aus The Raid 2. Mhm. Die ist natürlich komplett handgemacht. Und ich fände es geil, wenn sie ihm da die Möglichkeit gegeben hätten zu sagen, versuch's doch mal ein bisschen fancier noch so. Keine Ahnung, wir geben dir vielleicht noch ein bisschen extra Budget.
Na.
Was ja faktisch bei The Raid nicht so da war. Ich bin sehr gespannt. Und ja, na klar, von den Special Effects sah die Sequenz wieder sehr nach einem Netflix-Film aus. So gemein das jetzt klingt.
Ja.
Der ganze Rest, wenn aber diese VFX weg sind da, diese handgemachte Kost, das war großes Tennis. Und again, Timothy Olyphant, der hoffentlich, so sah es zumindest aus, den Bösewicht spielt. Ah, das ist alles einfach. Ich freue mich. Also ich bin mir sicher, der nächste Termin nach dem 25. April wird der Film von mir mitgebracht. Egal, hopp oder top.
Ich bin nicht in seiner Vita so bewandert, aber extra für dich jemand beide Raids letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal mitgebracht und bescheinigt, dass sie tatsächlich sehr, sehr gut sind. Also Alex hat nicht gelogen an der Stelle. Und ja, bin gespannt. Also dem werde ich auch ein Hot geben, um mal bei unserer Release-Thematik zu bleiben.
Und die sind immer noch am Schnitzen übrigens. Ich habe heute wieder auf seinem Instagram gesehen, dass Gareth Evans nochmal irgendwie so letzte kleine Anpassung versprochen, so nach dem Motto irgendwie nochmal, also die machen nochmal das Final Editing.
Okay.
Unterstrich V3, Unterstrich Final, Unterstrich K1.
Direkt im neuen Ordner einfach.
Also, genau, also das ist da wirklich, glaube ich, auf letzter Rille gedreht. Der war bis, glaube ich, vor 2 Wochen auch noch im finalen Color Grading und im Sound Mixing. Also das ist, da ist, glaube ich, der Turnaround tatsächlich von Finale, Ende der Postproduktion bis zum Release am 25. April sogar tatsächlich einigermaßen tight.
So klingt's auf jeden Fall.
Mhm.
Tight ist auch unser Zeitpensum, Alex. Yes. Deswegen würde ich langsam mal hier die Glocke bibbeln und sagen.
Genau das.
Das Ende der Folge ist leider erreicht.
Kannst du uns sagen, wo sie uns finden können hier in den sozialen Medien?
Naja, jeder kann bei uns auch die Glocke drücken. Und zwar zum Beispiel bei Instagram. Das heißt, einfach mal den Folgen-Button drücken, uns einen Kommentar da lassen. Und ihr findet uns, wenn ihr das machen wollt, unter unserem Hashtag. Handle, der erste Handle.
Beides ist auch. Übrigens an der Stelle Insert Podcast. Insert Podcast.
Dann hat das direkt für beide Sachen gesagt. Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede merken. Und gerne Spotify, 5 Sterne, Kommentar abgeben, kann man pro Folge machen, auch bei iTunes. Genau das Gleiche, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und damit würde ich sagen, Alex, Folge 208 im Kasten, so wie du es eigentlich immer schön sagst.
Genau. Und ich sage Dankeschön an dich, Ronny, fürs Mitmachen und an alle da draußen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Finde ich gut.
Bye, bye.
Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.